Gnade sei mit euch und Frieden. Amen. Lasst uns beten. Herr Christus, wenn wir jetzt dein Leiden bedenken, gib uns offene Herzen, gib uns offene Ohren dafür, dass wir die Fußspuren deiner Liebe erkennen und dir nachfolgen können. Amen. Die Gemeinde setzt sich. Wie schon am Anfang gesagt, wir gehen in dieser Passionszeit auf Spurensuche der Liebe Jesu. Wir haben vor 2 Wochen davon gehört, wie der Herr Christus im Garten Gethsemane seine Fußspuren der Liebe hinterlassen hat für seine Jünger und wie wir ihm nachfolgen können. Und heute Abend geht sozusagen nahtlos weiter. Wir gehen in den Palast des Hohen Priesters. Da stand Jesus vor seinen ärgsten Feinden und auch da hat er Fußspuren hinterlassen. Solche, denen wir nach den Worten des Apostels Petrus nachfolgen können und auch nachfolgen sollen. So heißt es im 1. Petrusbrief, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen oder seinen Fußspuren, seinen Fußstapfen. Also soll auch heute das Thema sein, folgen wir also den Fußspuren der Liebe Jesu, diesmal vor seinen Richtern. Und die ersten Fußspuren, die er hinterlässt, ist, dass er zu Falschheit und Lüge schweigt. Das, was Jesus an Prozess gemacht wurde, das kann man mit Fug und Recht als Schauprozess bezeichnen. Schauprozesse sind bis heute ein gutes Mittel für Machthaber, auf der einen Seite an der Macht zu bleiben und auf der anderen Seite den Anschein von Recht zu erwecken. Es ist ja eine Gerichtsverhandlung da gewesen. Das Urteil steht dann aber schon fest und der Angeklagte hat eigentlich keine Chance mehr. So war es bei Jesus auch. Seine Gegner, die waren zugleich seine Richter. Was soll da schon für ein Urteil rauskommen? Für die Öffentlichkeit war es aber wichtig, die hohen Priester, die was zu sagen hatten, die scheuten sich in aller Öffentlichkeit, Jesus zu demontieren. Sie hatten Angst vor der Stimmung im Volk. Deswegen hatten sie Jesus in der Nacht- und Nebelaktion gefangen genommen. Im Garten Gethsemane und nicht einfach, wenn er im Tempel, wie er es ja selber sagt, öffentlich gelehrt hat. Da hat sich keiner an ihn rangewagt. Das hätte zu Aufruhr geführt. Also mühten sie sich, einen offiziellen Prozess zu führen, damit sie sich vor dem Volk rechtfertigen konnten. Und in Israel gehörte das dazu, zu einer ordentlichen Gerichtsverhandlung, ist heute eigentlich auch nicht viel anders, Zeugenaussagen von mehreren Zeugen, denen zum Teil größeres Gewicht zukam, als das, was der Angeklagte selbst zu sagen hatte. Im 5. Mosebuch heißt es dazu, auf 2er oder 3er Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist. Aber nur eines Zeugenmund soll er nicht sterben. Es war also an den Zeugen, die aufgerufen wurden, Unrecht zu benennen. Die Frage war nur, was soll man Jesus vorwerfen? Der hat noch nie was falsch gemacht. Wie soll man ihn da irgendwie am Leder flicken? Vor dem Problem standen die hohen Priester und da es keine echten Zeugen gab, haben sie gedacht, na, dann probieren wir es mal mit falschen Zeugen. Auf die Schnelle ein paar falsche Zeugen eingekauft, die zwar ausgesagt haben, aber wir haben es eben gehört, die sich widersprochen haben. Und so galt ihr Zeugnis nichts. Selbst die wenigen Worte, die Markus in seinem Evangelium verliert, mit denen wir uns in dieser Passionszeit beschäftigen, andere Evangelien sind da durchaus ausführlicher, selbst Markus macht klar, das war ein Witz. Da waren sich selbst die Richter ganz klar, das hält keiner Bewertung stand. Das ist falsch, das ist Lüge, was hier passiert. Was macht Jesus? Er wehrt sich nicht. Der sagt nicht, na stopp, Moment mal, das ist doch Quatsch, was ihr hier erzählt. Ich bestehe auf mein Recht, sondern er schweigt. Selbst als der hohe Priester ihn auffordert, sich zu den Vorwürfen zu äußern, schweigt er. Und so hat sich das erfüllt, was beim Propheten Jesaja schon geschrieben steht. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wenn wir davon hören, dass unser Herr Christus geschwiegen hat, obwohl er falsch angeklagt wurde, dann können wir eine erste Fußspur erkennen, die Fußspur seiner Liebe. Nämlich darin, weil er nicht auf sich selbst geschaut hat, weil er nicht gesagt hat, na Moment, das ist ja ungerecht mir gegenüber. Hier muss ich mal was klarstellen. Sondern seine eigene Ehre war ihm nicht das Wichtigste, sondern der Gehorsam zum himmlischen Vater, die Liebe zu uns, die er retten wollte. Jesus wusste, wenn ich jetzt anfange zu widersprechen und zu zetern und zu machen, das hätte nicht viel Sinn gehabt. Das Urteil stand schon fest. Das war ein falscher Prozess. Er hat geschwiegen, statt sinnlos zu reden. Für uns. Zu unserer Erlösung. Für alle Falschheit, für alle Lügen, die jemals auf dieser Welt geschehen sind, auch für unsere eigene Bosheit und Selbstgerechtigkeit, hat Jesus vor seinen Richtern geschwiegen. Und dann schreibt Petrus uns eben, Christus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, noch drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. Wenn Jesus uns also ein Vorbild hinterlassen hat, ist das ja eine wichtige Frage. Wie kann ich ihm folgen in diesen Fußspuren, die er hinterlassen hat? Das geht, indem ich zum Beispiel mich fragen lasse, wann ist es für mich besser zu schweigen? Besser zu schweigen, als bis aufs Messer in Anführungsstrichen für mein Recht zu kämpfen. Für eigene Ansichten. Wo heißt es auch für uns, Anfeindungen der Welt gegen unseren Glauben zu erdulden, ohne uns zu Worten hinreißen zu lassen, vielleicht sogar zu Taten, die anderen und uns schaden, aber der Sache nicht helfen. Mit seinem Schweigen vor dem Hohen Rat hat Jesus uns gezeigt, dass es manchmal gut ist, die eigene Zunge in Zaum zu halten. Und da gebe ich zu, da bin ich der Erste, der da viel davon lernen kann. Wenn wir also den Fußspuren der Liebe Jesu folgen, vor seinen Richtern, dann wollen wir uns anschauen, wie er geschwiegen hat vor seinen Richtern zu Falschheit und Lüge. Aber der zweite Punkt auch, wie er sehr wohl die ewige Wahrheit bekannt hat, den Mund aufgemacht hat. Nachdem der hohe Priester Kaiphas erkannt hat, also diese falschen Zeugen, die bringen uns jetzt nicht weiter, mit Lügen kommen wir da nicht weiter, nur dann eben mit der Wahrheit. Und er stellt Jesus zur Rede und sagt, wie wir es gelesen haben, da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Das hat Kaiphas jetzt nicht gefragt, weil er auf einmal tollen Gedanken hatte und hat gesagt, na, vielleicht stimmt es ja wirklich, sondern natürlich wollte er Jesus damit eine Falle graben, eine Grube graben, eine Falle stellen. Es war ein Mittel zum Zweck, um ihn zu verurteilen. Aber das Gewicht dieser Frage ist nicht zu unterschätzen. Das ist die entscheidende Frage. Wer bist du denn? Jesus von Nazareth. Kaiphas, der hat den wichtigsten Glaubensartikel von Israel angesprochen. Es geht um die Hoffnung. Bist du der Messias? Bist du der lang angekündigte Erlöser? Oder bist du nur ein gewöhnlicher Mensch? Und damit ist Kaiphas ein bisschen abgerückt von dem, was früher normal war in der Rechtsprechung. Da ging es um die Zeugen, die Anwälte. Jetzt fragt er den Angeklagten direkt. Der sollte selbst Zeugnis von sich geben. Und sogar noch mehr, Kaiphas sagt nicht nur, was sagst du Jesus dazu, sondern er beschwört ihn richtig. Das lesen wir bei Matthäus nach. Die Passionsgeschichte ist ja in verschiedenen Evangelien berichtet, mal mit dem Detail, mal mit dem. Und bei Matthäus lesen wir, der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, also die allerhöchste, ich vereidige dich hiermit, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sollte unter Eid antworten, vor Gott, vor den Menschen, vor der höchsten Instanz. Und da können wir uns vorstellen, wie es still wurde im Gerichtssaal, wie alle Leute gespannt gehört haben. Traut er sich das? Sagt er jetzt wirklich, ja, ich bin der Christus, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden angekündigt. Und bevor wir die Antwort hören, wollen wir uns vor Augen führen, Da hängt viel dran an der Antwort zu der Frage, wer ist Jesus? Wer ist der Mann, zu dem wir uns bekennen, auf den wir unsere ganze Hoffnung setzen? Sowohl in unserem Leben, wenn uns Leute fragen, na, glaubst du wirklich an Jesus? Als auch in unserem Sterben. Jesus, meine Zuversicht. Nicht meine Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit soll mich vor Gott einmal retten. Kaiphas hat also nicht nur die wichtigste Frage für das Volk Israel gestellt, sondern auch die wichtigste Frage für uns. Wer bist du? Sagst du das wirklich von dir, dass du Gottes Sohn, der Erlöser, der angekündigte Messias bist? Wir haben vorhin gehört, zur Falschheit, zu Lügen, da hat der Herr Christus geschwiegen. Und jetzt, zur wichtigsten Frage, da macht er seinen Mund auf. Es geht um ein klares Zeugnis, nicht nur vor dem Hohen Rat, sondern damit wir es auch aufgeschrieben bekommen, auch vor uns. Und so gibt Jesus vor seinen Richtern die entscheidende Antwort. Er bekennt unter Eid, ich bin's. Ich beschwöre, dass ich es bin. Ich bin Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Christus, der Sohn des Hochgelobten. Und bei Markus lesen wir, er gibt noch einen Zusatz. Er bekräftigt das noch. Ich bin's und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Und er sagt, okay, warum hast du das denn gesagt? Da sagte den hohen Priester und denen, die vor ihm stehen, schon voraus, was sie bald erleben würden, jetzt aber noch nicht für möglich hielten. Nämlich, dass sie ihn nicht mehr losbekamen. Ihr werdet sehen, den Menschensohn, nämlich mich, sitzen zur Rechten der Kraft, zur Rechten Gottes, kommen mit den Wolken des Himmels. Am Ostertag, nachdem sie bei Karfreitag gedacht hatten, jetzt sind wir endlich los, jetzt ist Ruhe in der Sache. Jesus, 3 Tage später, großes Geschrei in Jerusalem, Jesus ist auferstanden. Da haben sie noch versucht, die Zeugen zu bestechen, die Wachen, die davon reden, wir haben da Engel gesehen. Seid mal lieber ruhig. Dann ging es weiter, Himmelfahrt. Pfingsten, auch wieder in Jerusalem. Vor allem fangen die ganzen Jünger an zu reden von Jesus, dem, der gestorben und auferstanden ist. Und wer auf ihn vertraut, der wird selig werden. Und spätestens am jüngsten Tag wird Jesus mit den Wolken des Himmels wiederkommen, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis bekennen, und von aller Welt gesehen werden. Dann wird er es sein, der Gericht hält. Und wenn man sich fragt, ja, warum sagt das Jesus? Es hätte ja auch gereicht, wenn Jesus sagt, hast recht, ich bin der Christus. Warum sagt er das mit dem Menschensohn? Warum sagt er das mit den, ich werde mit den Wolken kommen? Er redet zum Hohen Rat, zu Schriftgelehrten. Und die kannten, mehr als alle anderen kannten die ihr Altes Testament. Und Jesus redet, indem er alttestamentliche Stellen zitiert. Zum Beispiel im 110. Psalm, da bekennt der König David, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, genau das, was Jesus hier zitiert, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das heißt, das hat den hohen Priestern im Ohr geklingelt, den Schriftgelehrten. Da haben sie gesagt, der beansprucht das gerade von sich, dass er derjenige ist, von dem David redet. Und der Prophet Daniel berichtet, ich sah und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, so wie Jesus sagt, ihr werdet mich sehen von den Wolken, mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, deswegen nennt sich Jesus auch immer der Menschensohn, weil das schon bei Daniel angekündigt war, also wahrer Mensch, und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht, der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Daran haben sich die Schriftgelehrten und hohen Priester erinnert, als Jesus das sagt. Da merken sie, Jesus beansprucht das für sich. Diese Worte der Propheten des Alten Testaments, die erfüllen sich gerade an mir vor euren Augen. Welche Fußspuren der Liebe, auf die wir schauen wollen, sehen wir in dieser Antwort? Wir sehen darin die Fußspuren der Liebe, dass er in der schwersten Not, Jesus hätte auch den Mund halten können, er hätte auch weiter schweigen können. Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen für ihn. Aber nein, er bekennt die Wahrheit, auch wenn er weiß, welche Folgen das hat. Und dieses Bekenntnis ist eidlich bezeugt, um uns Gewissheit zu geben. Christus ist der wahre Mensch, von der Jungfrau Maria geboren und auch wahrer Gott. Vom Vater in Ewigkeit geboren. Christus Jesus, der vom Vater auserwählte und mit dem Heiligen Geist gesalbte Heiland der Welt. Unser Heiland. Wie können wir diesen Fußspuren folgen? Das ist nicht so schwer. Vorhin haben wir gehört, manchmal ist es gut, den Mund zu halten und zu sagen, ich verzichte mal auf mein Recht. Und hier sehen wir die Fußspur, manchmal ist es nötig, den Mund aufzumachen. Sein Bekenntnis abzulegen und zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus der einzige Weg ist, der uns mit Gott versöhnt. Auch wenn das heute intolerant erscheint. Ja, wie kannst du das sagen? Es gibt doch so viele Wege zu Gott. Nein, allein Christus. Bloß weil du an Jesus glaubst, kommst du in den Himmel. Ja. Weil er nämlich Gottes Sohn ist, der für mich alles bezahlt hat. Was bezahlt? Deine Sünde? Ja. Das ist nicht leicht, Mund aufzumachen und zu sagen, ich weiß, wie es klingt. Ich weiß, dass du mich vielleicht danach anders angucken wirst oder dass du vielleicht abwinken wirst. Aber ja, das ist die Wahrheit. Dafür mache ich den Mund auf. Dieses Bekenntnis muss raus in die Welt, auch dann, wenn es scheinbar keiner hören will. Und den Mut dazu bekommen wir, wenn wir bedenken, wie Jesus selbst vor dem Hohen Rat gestanden hat und geschwiegen hat, aber eben auch geredet. Und zuletzt, wenn wir den Fußspuren der Liebe Jesu folgen vor seinen Richtern, wenn er schweigt zu Falschheit und Lüge, wenn er mutig die ewige Wahrheit bekennt, wollen wir auch noch bedenken, er empfängt das tödliche Urteil. Für Kaiphas stand fest, was er sowieso schon vorher vorhatte. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider, nicht weil ihm warm war, sondern das war der Ausdruck der höchsten Empörung, also das kann doch nicht wahr sein. Und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Das heißt, die hohen Priester und also die Juden damals haben sehr wohl gewusst, was Jesus damit behauptet, nämlich, dass er selbst Gott ist. Wenn manchmal behauptet wird, naja, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein. Doch, hat er sehr wohl. Deswegen hat der hohe Priester sein Kleid zerrissen. Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Mit falschen Zeugen war das Urteil nicht zu fällen, mit der Wahrheit schon. Christus ist der Sohn Gottes. Und gewiss ist das ein großes Unrecht, aber gerade hier zeigt sich ja die tiefste Spur der Liebe unseres Heilands zu uns. Eine Spur, die uns zur Buße ruft. Darum geht's am Karfreitag. Der, der selbst das Gesetz, den Willen Gottes ganz und gar erfüllt hat, der nie was falsch gemacht hat, der wird für uns zur Sünde gemacht. Obwohl er noch nicht mal einen falschen Gedanken hatte. Der Gerechte wird zum Tod verurteilt, damit die Ungerechten, damit wir das Leben haben. Und diese große Ungerechtigkeit, die hat der himmlische Vater zugelassen. Er lässt seinen Sohn zum Tod verurteilen, damit wir, die wir es eigentlich verdient hätten, zum Freispruch kommen können. Und so ist der Bericht vom Prozess gegen Jesus, Jesus vor seinen Feinden eine Gnadenpredigt für jeden erschrockenen Sünder. Eine Botschaft der Liebe des Herrn. Wenn dir dein Gewissen die Hölle heiß machen will, wenn dir ganz bewusst wird, ich habe es doch niemals verdient, in den Himmel zu kommen, wieso sollte mich Jesus einlassen? Wieso sollte mich Gott in den Himmel lassen? Wenn du dich fragst, wie sollte ich Gottes Gericht entgehen, dann schau auf Christus, wie er schweigt zu allen Lügen, zu aller Falschheit und wie er sich bekennt zur ewigen Wahrheit, ja, ich bin Gottes Sohn. Und wie er sein tödliches Urteil empfängt, freiwillig, für dich und für mich. Das hat er für dich und für mich erduldet, ertragen. Im Blick auf unsere Verhandlung vor Gericht. Wenn wir mal vor unseren Richter gerufen werden, stand Jesus vor seinen Richtern und hat all das erduldet und ertragen, damit wir getrost und ohne Furcht mit Paulus bekennen können, wer will verdammen? Römer 8. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Derselbe Paulus, der das in Römer 8 geschrieben hat, der schreibt auch an die Korinther, die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das hat uns Jesus in seinem Prozess eindrucksvoll gezeigt, was diese Worte bedeuten. Wohl wissend, dass wir es niemals so vollkommen hinbekommen. Aber Gott schenke uns Willen und Gelegenheit und Kraft, seine Liebe, selbst zu seinen Feinden, seine Liebesfußspuren zu erkennen und ihnen in der Weise zu folgen, dass wir seine Liebe zu uns weitergeben können, an die Menschen, denen wir in dieser Woche, in den nächsten Wochen begegnen, dem Mitsünder Liebe beweisen. Gott segne dazu unser Reden und unser Tun, gerade jetzt in der Passionszeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.